Einen wunderbaren schönen Tag. Hier ist Olli D. Hier ist der Podcast Talking Basketball. Und heute haben wir jemanden dabei, der hat eine sehr erotische Stimme, denn er ist erkältet. Stefan, guten Morgen und schon mal gute Besserung.
Olli, danke dir. Ja, es ist wirklich, mich hat es echt ein bisschen zersägt. Ich bin ständig
Ja, danke.
an dem hier am Husten. Meine Frau hat mir jetzt extra vor dem Podcast nochmal irgendwas gegeben, was so ein bisschen den Hustenreiz ein bisschen eindämmen soll. Ich hoffe, dass es funktioniert.
Wir drücken die Daumen. Bist du eigentlich ein Frühaufsteher?
Nein, aber unser heutiger Gast, und ich weiß ja, welche Kapriolen du schlägst, der ist ein Frühaufsteher. Ich bin ein Nachtmensch, aber unser heutiger Gast ist ein absoluter Frühaufsteher.
Deswegen sind wir alle heute schon um 5.30 Uhr aufgestanden, damit wir ins Vergnügen kommen, mit diesem Gast zu reden. Und jetzt, wahrscheinlich wird es ganz einfach, aber wir nehmen diesen Podcast an einem Tag auf, wo vor einer Stunde die Meldung kam, dass unser Bundestrainer Gordon Herbert nach Olympia nicht mehr Bundestrainer sein wird. Und komischerweise haben wir einen Gast, der könnte ja erzählen, wie das so ist als Bundestrainer, oder?
Ja, wir haben eine Trainer-Ikone bei uns, jemanden, der die Nationalmannschaft betreut hat, der im Vereinsbasketball in Deutschland alles abgesahnt hat, leider auch mich mit meiner Mannschaft in den Playoff-Serien immer rasiert hat. Das war nun mal so. Und der jetzt in den letzten Jahren jede Menge NBA-Erfahrung gesammelt hat. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge gesagt haben, weiß jeder, der sich ein bisschen für Basketball interessiert, wer unser ganz besonderer Gast heute ist. Wir fangen aber trotzdem ganz normal an und stellen dem Gast die erste Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Sean.
Schau mal an. Und dein erster Vorname, man kennt dich ja nur über die Kurzform deines ersten Vornamens. Wie lautet dein erster Vorname in voller Länge?
Christopher.
So, und jetzt, lieber Gast, sag deinen kompletten Namen und sag bitte, dass du dich auch freust und nicht nur wir, dass du dabei bist.
Ja, freue ich mich, hier zu sein. Fleming ist der Nachname. Christopher Sean Fleming.
Welcome.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt sind wir extra mit Stefan Richtung Chicago gefahren. Es ist jetzt sehr früh, es ist kurz nach 6. Ne? Nee, so ist es nicht. Wir haben lange ausgeschlafen. Wir haben gehört, du bist echt ein Frühaufsteher. Du stehst verdammt früh auf. Warum?
Ja, Gewohnheit. Ich bin etwas effizienter, glaube ich, früh morgens. Ja, hier in Chicago war es halt immer so, dass der Verkehr sowieso so schlecht ist. Und wir wohnen ein bisschen außerhalb der Stadt. Man musste schon relativ früh morgens los, um den Verkehr zu umgehen. Sonst sitzt man schon eine ganze Weile. Und das hat mir nicht viel ausgemacht. Das ist, ich bin ein bisschen besser morgens als spät abends.
Von welcher Uhrzeit reden wir denn da? Also für mich ist ja früh schon 8 Uhr, aber
Ja, morgens 4:05 bis 5:30 musste ich schon losfahren, meistens.
Losfahren? Das heißt, du stehst ja dann um 4:30 auf oder um 5?
Ja, gegen 5, ja.
Da ist Stefan in Tiefschlafphase 12.
Ja, ja, also gut, also jeder ist wahrscheinlich hat eine Uhrzeit, wo sie am besten arbeiten, und da war unser kompletter Trainerstab war dort alle relativ früh drin. Das war halt Gewohnheit.
Also ich hätte kein Mitglied dieses Trainerstabs sein können. Ich habe tatsächlich am effektivsten nachgearbeitet. Ich habe immer wirklich zwischen 2 und 3 noch Videos geschaut, weil ich da am fokussiertesten war. Aber es ist halt alles anders. Chris, insgesamt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 21 Jahre in Deutschland. Wie viel deutsche Mentalität steckt in Christopher Sean Fleming?
Doch, ich glaube schon noch viel. Also es hat mich sehr geprägt, und wir sind immer noch eine sehr deutsche Familie sowieso.
Was konkret würdest du sagen, sind deutsche Gewohnheiten oder deutsche Ansichten, die du ein Stück weit übernommen hast?
Ich glaube, etwas ehrlicher und direkter Art, was gut ankommt in Deutschland, glaube ich, Europa überhaupt. Die ich behalten habe, muss man schon umstellen mit NBA-Spieler.
Da muss man mehr Diplomat sein, meinst du?
Ja, etwas mehr, etwas mehr. Aber der Kern davon habe ich behalten.
Inwieweit spielt die deutsche Sprache in deiner Familie noch eine Rolle? Sprichst du mit den Kindern Deutsch? Spricht Anne mit den Kindern Deutsch? Wie sprechen die Kinder untereinander? Wie muss man sich das vorstellen bei euch?
Meine Frau spricht Deutsch mit mir und mit den Kindern. Das ist die Sprache am, ja, wenn wir Abend essen und alle zusammensitzen, dann sprechen wir Deutsch. Untereinander, die Kinder sprechen weitgehend Englisch und mit mir auch Englisch, aber die deutsche Sprache ist schon ziemlich stark vorhanden im Haus.
Darf ich mal kurz einmal politisch werden? Ich mache mir gerade einen Kopf. Made in Germany war ja so auch was ganz Großes, auch weltweit. Wie wird Deutschland, wie wird das Deutschsein im Moment in den USA gesehen?
Ich glaube, die USA ist so, sagen wir, so eine Mischung aus so viele Leute von überall. Ich glaube nicht, dass es groß bewertet wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ein bisschen, aber für die Kinder ist es so ein bisschen exotisch, wird gefragt und sind relativ lange im Sommer in Deutschland, haben zwei Heimat, das sozusagen. Aber ich glaube, es wird nicht groß gewertet, weil da gibt es viele Leute, die Ähnlichkeiten haben, die woanders leben oder Herkunft woanders haben.
Kannst du dich
Und
denn
wie
noch
war
an
ich?
deinen ersten Tag in Deutschland erinnern? Und wolltest du eigentlich danach sofort wieder in den Flieger zurück oder was sind deine Erinnerungen?
Ich war noch nie in Europa vorher. Ich bin gelandet, ich kann mich gut daran erinnern. Ich bin abgeholt worden in Düsseldorf. Mein Gepäck war weg. Kann ich mich daran erinnern. Sie haben mich in eine relativ kleine Wohnung in Quakenbrück untergebracht. War alles halt neu. Ich bin spazieren gegangen, um die Umgebung zu schauen. Es hat doll geregnet.
Kennen wir, kennen wir.
Also, das waren die Erinnerungen.
Weißt du noch, was du für Erwartungen hattest, bevor du dann nach Deutschland gekommen bist, als es klar war, du fährst nach Deutschland, was du im Kopf hattest, was du dir erwartet hast?
Ich hatte keine wirklich große Erwartung. Ich war am Arbeiten und Studieren. Ich hatte mein Uni-Mitbewohner, hieß Jim Shields, hat lange Jahre auf Stefan gespielt in Deutschland. Seine damalige Freundin, seine jetzige Frau Isabella hat gedacht, dass für Jim, es ist fast zu einsam hier in Deutschland alleine, er braucht einen Kumpel. Und sie fing an, Vereine für mich anzuholen. Und dann hat sie einen gefunden, bevor sie mir was davon erzählt hat, hat mich angerufen und ich war schon im Masterstudium und ich hatte eigentlich Basketball abgeschrieben. Ja, ein paar Tage darüber nachgedacht und dann sagte ich, okay, ich bekomme die Chance nicht wieder. Und dann bin ich ein paar Wochen später, muss kündigen, ein paar Wochen später bin ich in Deutschland angekommen. Ich hatte keine große Erwartung. Ich dachte, okay, ich habe die Möglichkeit, ein bisschen Basketball zu spielen und Deutschland zu sehen. Ich war kein großartiger Spieler. Ich hatte nur die Möglichkeit, da was anderes zu machen.
Jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Du warst ein sehr, sehr guter Highschool-Spieler. Du warst ein Jahr bei UConn, okay, da hat es nicht geklappt, aber dann warst du bei Richmond und hast da eigentlich eine gute Karriere gehabt. Hast du für dich, weil du jetzt sagst, also wenn Isabelle nicht angerufen hätte, wäre es das für dich für Basketball gewesen, hattest du von dir selbst aus überhaupt keinen Drang, wirklich Basketball weiterzuspielen? Damit zumindest ein paar Jahre deinen Lebensunterhalt zu verdienen, warst du so richtig Richtung akademische Karriere
Nein, überhaupt
ausgerichtet?
nicht, überhaupt nicht. Ich habe versucht, nach meinem
Okay.
Uni-Studium noch weiter zu spielen. Und ich konnte nicht mal einen Agent finden, der dachte, dass ich so gut wäre, wie ich gedacht hatte. dann ja, am Ende war dann muss ich irgendwas machen. Und ich hatte mich schon für ein Masterstudium beworben und dann fing ich damit an. Hat er nicht gedacht, Basketball liegt der im Rückspiegel. Ne? Aber Isabel hat mich gerettet.
Was wärst du denn sonst geworden, wenn du nicht Basketballspieler und Basketballcoach geworden wärst?
Ah, im besten Fall Uni-Professor. Physiologie studiert, Sportphysiologie und das war die Richtung in der Forschung.
Wärst du letztendlich so lange in Deutschland geblieben, wenn du in Quakenbrück deine Frau nicht kennengelernt hättest? Kann man das in irgendeiner Form abschätzen?
Ja, wahrscheinlich ja nicht. Ja. Wahrscheinlich ja nicht. Am Ende, die letzten paar Jahre waren wahrscheinlich, die letzten 2 Jahre, die ich gespielt hatte, wahrscheinlich eher für sie die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Und wann war für dich klar, ich werde Coach?
Ja, es war ein ganz schneller Moment. Ich hatte nach der Saison, war das 99, 2000, ich hatte noch gespielt. Der ja, Hauptsponsor von Quakenbrück herkommen hat mich eingeladen zum Gespräch nach der Saison. Und ich hatte schon 6 Jahre dort gespielt und fragte, was ich machen wollte. Ich sagte, okay, weiterspielen, dass wir diese Mannschaft in die erste Liga bringen. Und er fragte mich, ob ich irgendwann überlegt habe, Coach zu werden. Ich sagte, ja, wann ich fertig bin, wann meine Karriere vorbei ist. Am Ende war, er wusste schon, meine Karriere war schon vorbei. am Ende, das war der Job, der für mich offen war. Also es ist relativ schnell umgeschaltet, weil sie wollten mich nicht mehr spielen und hat mir einfach diese ja, wahnsinnige Chance gegeben, aus Trainer zu starten. Aber in meinem Hirn vor dem Gespräch war ich nicht dafür bereit.
Also hast du mittelfristig angedacht, Trainer zu werden? Oder kam das jetzt, hat sich da Herr Kollmann sozusagen reingeschubst?
Ich hatte Jugendmannschaften auch in Quakenbrück trainiert. In der Zeit, wo ich gespielt habe. Die ersten paar Jahre, glaube ich, hatte ich überlegt, ich würde irgendwann aufhören und zurück und mein Studium zu Ende bringen. Aber ich glaube schon, dass die letzten paar Jahre, in denen ich gespielt habe, habe ich schon überlegt, noch weiter Trainer zu werden. Aber das dann eher an einer Uni irgendwo in den USA.
Stefan, wo ich dich jetzt auch hier habe, wann war denn dein zuerstes Zusammentreffen mit Chris? Wann
Ich
hast du ihn
glaube,
kennengelernt und was hast du gedacht, was das für einer war?
ich habe gedacht, wow, ist dieses Knee Brace groß, was er da am, ich glaube, rechten Knie trägt.
Aber dieses Knieschiene hatte ich nicht, als wir uns erst kennengelernt haben.
Nee, ich
Nee, ich war, du hast erlaubt, in meiner ersten Saison in Quakenbrück, wir waren noch in der Regionalliga. Ich dürfte dann nach Bramsche kommen und manchmal als Trainingsspieler für euch habe ich in deiner letzten Saison, als es alles explodiert hat in Bramsche, dürfte ich ja auch mittrainieren.
Da hattest du dieses Knee Brace nicht?
Nee.
Echt?
Nee, ich
Okay.
war einfach zu langsam, ohne das Knie.
Ich hab jetzt wirklich dieses Knee Brace im Kopf. Hattest du da nicht?
Ich hatte in meine letzten 2 Jahre, sie haben eine OP gemacht, sie dachten, sie
Ja.
würden was anderes machen, sie haben gemerkt, dass mein Kreuzband gerissen war. Und dann, anstatt den Kreuzband zu ersetzen, sie haben mir diese Kniebandage gegeben.
Okay. Ja, die habe ich jetzt schon früher verortet. I'm sorry.
Ja, nee, ist okay.
Ja, aber du hast ihn
Aber
kennengelernt, mal weg von seinem Knie. Was war, wie hast du ihn kennengelernt, Stefan?
naja, Chris hat es ja gerade gesagt. Chris war ein ganz enger Buddy von Jim Shields. Und Bramsche und Quakenbrück sind, was ist das, 40 Kilometer Landstraße, Chris? Ungefähr,
Ja,
oder?
wann überhaupt, ja.
Ja, vielleicht sogar eher weniger. Osnabrück, Wagenbrück sind über die Landstraße ungefähr 60, da sind Bramsche wahrscheinlich 30. Sowas,
Ja.
ne? Ich bin dann nach Bramsche gekommen und es war komplett chaotisch. Wir haben kein Geld bekommen. Ich habe Jugendspieler, die 50 Kilometer entfernt waren, vom Training abgeholt und nach dem Training nach Hause gefahren als Head Coach, damit ich überhaupt genug Spieler hatte, um trainieren zu können, damit wir überhaupt ein 5 gegen 5 hinbekommen haben. Über die Beziehung mit Jim kam Chris dann halt auch zum Teil mit dazu. Ja, was soll ich über ihn sagen? Er ist ein aufrichtiger, offener, freundlicher Mensch, mit dem er auch sehr viel Spaß haben kann. Es gibt auch Menschen in seinem Umfeld, die ich nicht so mag. Dazu gehört Curtis, der mir erzählt hat, er kann nicht Bowling spielen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran, Chris? Als wir in Richmond waren? Ich war in Richmond und Chris, Jim und ich sind abends bowlen gegangen. Ja, es kommt noch ein Freund von uns dazu, Curtis. Und Curtis erzählt mir, er hat noch nie Bowling gespielt. Ja, fing dann an, so beim Bowlen anzulaufen, über seine Schulter zu gucken, mich dumm anzugrinsen, zu lachen und ohne hinzugucken einen Strike zu werfen. Ja, und
Curtis hat ein bisschen Humor. Ja,
ja.
das stimmt schon.
Hab Chris ja immer wieder getroffen und super fairer Sportsmann. Immer super schwer gegen seine Mannschaften zu spielen, weil exzellent vorbereitet. Vor allen Dingen hat er immer so ein kleines Extra sich bewahrt fürs letzte Viertel. Es gab immer irgendein Play, was er, so hatte ich es zumindest in Erinnerung, das hast du dir immer fürs letzte Viertel aufgehoben. Und wenn es dann funktioniert hast, hast du es gemolken. Ja? Es gab so eins für Brian Roberts. Ich weiß, damit hast du uns in einem Spiel den Gar ausgemacht. Das hast du drei Viertel nicht gelaufen. Und im letzten Viertel, weiß ich nicht, hat Brian aus dem Play, glaube ich, 8 oder 10 Punkte gemacht. Also, menschlich und fachlich Fundstyp. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet, hätte es eigentlich gleich so sagen können.
Aber die Bowling-Geschichte hat
Danke,
mich gefallen.
Stefan. Irgendwann muss ich diesen Curtis nochmal treffen.
Ja, das ist witzig. Ich hab gestern mit ihm gesprochen.
Ach, siehst du.
Er will sich schon drüber lachen, wenn er diese Geschichte noch hört.
Grüße an Curtis und Chris. Was wolltest du für ein Trainer sein in den ersten Jahren, als es dann hieß, Chris Fleming wird Trainer? Was hast du da für dich vorgestellt?
Ja, ich glaube, erstmal wusste ich nicht, was ich sein wollte. Ich wusste nur, was ich nicht sein wollte. Weil ich hatte, über die Jahre hat man verschiedene Erfahrungen gesammelt, wann man unter verschiedene Trainer gespielt hat. Für mich war es einfach sehr wichtig, dann diese Glauben an einen Spieler zu übergeben. Ich glaube, in der amerikanischen Uni zu meinem Zeitpunkt würde sehr viel mit Druck, mit negativem Druck gemacht. Ich wollte da auch anders sein. Ich glaube, ich hatte das Gefühl direkt am Anfang, dass ich komplett überfordert war. Dass der einzige Weg, das wegzumachen, war durch Arbeitsfleiß und Lernfleiß, weil ich zu weit hinterher war. Ich hatte das Glück, dass Leute wie Stefan, Dirk Baumann, Dan Beck und Gordy in Deutschland zu dem Zeitpunkt, dass sie immer ans Telefon gegangen sind, weil als ich angerufen habe, die Trainer in meiner Umgebung, die erste Liga-Trainer, haben immer die Türen offen gehalten und mir geholfen mit Fragen und Hilfe. Das hat mich sehr geprägt damals, dass die Community von ersten Liga-Coaches. Ich war zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga, sehr offen waren mit Informationen, und waren alle sehr, sehr hilfsbereit.
Du hast es ja angesprochen, ganz am Anfang, NBA-Spieler, es ist eine andere Kommunikation. Jetzt warst du super erfolgreich in Quakenbrück, dann in Bamberg, viermal in Folge deutscher Meister. Jetzt bist du seit 2015 in der NBA. Abgesehen von der Kommunikation, was ist anders als NBA-Trainer im Vergleich zu Europa?
Ich glaube, der größte, gut, mit den Spielen jetzt, die sind anders, das ist anders, weil sie einfach einen anderen Druck haben. Und jeder Spieler ist seine eigene Marke jetzt. Social Media war nicht so sehr ausgeprägt, als ich Deutschland verlassen habe. Es ist einfach eine andere Dimension, mit den Spielern klarkommen müssen. Hier sind ständig konfrontiert mit Bewertungen von außerhalb, die Spieler damals in Europa nicht hatten. Also das ist wahrscheinlich mittlerweile auch du genauso, aber das ist ungefähr die Zeitpunkt, wo ich hier rübergekommen bin. Ich glaube, dass die Maßen von dem Verein, die Ressourcen, die man hat hier, ist komplett anders als in Europa. Du hast gefühlte 20 Trainer. Die medizinische Abteilung ist, weiß nicht, 10, 12, 15 Leute teilweise. Und diese Leute zu koordinieren und einfach ein Message zu haben und eine Identität zu haben, ist nicht einfach. Die Spieler haben alle einen Plan, um deren Entwicklung zu haben. Und wir haben alle Entwicklungspläne für die Spieler, die eigentlich mit so einem großen Stab. Leute gehen verloren. Jeder versucht nach oben zu kommen, aber Leute gehen verloren und dadurch geht dein Message verloren aus Organisation. Ich glaube, die große Herausforderung in der NBA meines Erachtens ist, einfach diese Message klar und schlicht zu halten, dass jeder das gleiche Lied singt, obwohl du 150 Leute hast. Das war leicht für uns, als wir zwei Co-Trainer hatten und ein Physio. Ganz easy. Ja, das ist, und ich glaube, das ist das, was der Unterschied ausmacht zwischen sehr guter Vereine und schlechter Vereine hier in der NBA.
Wie groß ist aus deiner Sicht heraus aktuell der basketballerische Qualitätsunterschied zwischen der NBA und Europa? Wird er aus deiner Sicht heraus kleiner?
Ich weiß nicht, ob es viel kleiner wird. Ich glaube, die Maßen hier an Leuten, die auf einem hohen Level spielen, ist eigentlich ganz groß. Wiederum sieht man immer wieder, dass gute Europäer rüberkommen und einen großen Impact hier haben. Ich kann nicht wirklich sagen, dass es kleiner geworden ist oder größer geworden ist. Ich glaube, dass man sieht, dass das Spiel hier in der NBA einfach international ist. Ja, dass Jokic hat zum dritten Mal den MVP gewonnen. Vorher war es Embiid und Giannis dann zweimal. Dann hast du keine Amerikaner seit 7, 8 Jahren, der beste Spieler der NBA ist. Und das zeigt schon, dass es sehr international ist.
Jetzt bist du in der NBA. War das ab einem gewissen Zeitpunkt dein Traum oder vielleicht sogar dein Ziel?
Eigentlich nicht. Als wir in Bamberg waren in 2012, hatten wir die Möglichkeit, rüberzukommen. Aber ich fand die Herausforderung in der Euroleague ein sehr guter, wollte nicht unbedingt weg. Ich habe nur in der NBA rumgeschaut, erstmal, als wir in 2014 in Bamberg entlassen worden sind. Ja, dann, das war das erste Mal, dass ich eigentlich mich im Hirn umgeschaltet habe, Richtung USA.
Und warum? Du hättest ja auch sagen können, ich bleibe in Europa. Also warum hast du diesen Switch vorgenommen und diese Option auf einmal stärker in Betracht gezogen?
Ich hatte nach Bamberg, bin ich sehr viel gereist, war in Oklahoma City, war in San Antonio in der Vorbereitung, war mit San Antonio im Summer League. Und als ich anfing mit der Nationalmannschaft, war ich dann in Dallas und Atlanta. Ich hatte relativ viel Exposure zu NBA-Vereinen, zu NBA-Leuten. Und das hat einen Reiz für mich, Sportler kreiert. Es ist natürlich anders, dass es auch so, dass es viel stabiler ist hier. Ich hatte zwei Kinder zu dem Zeitpunkt und man will eine gewisse Stabilität haben, anstatt ja, hier in der Türkei und dann in Spanien und dann in Russland. Da geht es los, dass du viel umsehen musst. Die Stabilität in den USA war für mich sehr, sehr wichtig auf der Familienseite.
Jetzt sprichst du über die Stabilität, aber du bist nach Denver und nach einem Jahr in Denver schon wieder gewechselt, was ja für NBA-Verhältnisse eher ungewöhnlich ist. Dann Brooklyn, jetzt Chicago. Hat es dich so deinen Wunsch erfüllt nach Stabilität für die Familie oder würdest du das relativieren?
Meines Erachtens ist das bisher relativ stabil gewesen. Wir haben einen 3-Jahres-Vertrag in Denver unterschrieben. Meine Uni-Kollege Ken Atkinson hat einen Job in Brooklyn bekommen. Und dadurch bin ich dahin gezogen oder sind wir dahin gezogen. Das war eine, sagen wir, eine Ausnahme. In der NBA erlauben sie dich, dass du ein Wechsel machst, wenn das eine hohe Stelle ist. Normalerweise erlauben sie, dass du deinen Vertrag verlässt, obwohl wir noch 2 Jahre hatten. Das ist gang und gäbe hier. Wir waren 3 Jahre in Brooklyn, hatten eigentlich für einen weiteren 2 Jahre unterschrieben, aus die Herausforderung in Chicago gekommen ist. Da sind wir hier hingezogen.
Nochmal zurück zu Brooklyn. Du hast ja selbst gesagt, du hast Kenny Atkinson aus gemeinsamen College-Tagen gekannt. Ich kenne ihn auch noch als Point Guard. Ich habe noch gegen ihn gecoacht, als er Spieler war. Inwieweit macht es das leichter oder schwerer, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wenn man diese gemeinsame Historie hat?
Ja, ich glaube beides. Beides. Das ist schwer in der Hinsicht, dass du wirst unbedingt sehen, dass er Erfolg hat. Das wirst du sowieso, aber durch die Historie doch schon mehr. Aber es macht das leichter in der Hinsicht, dass wir uns, ich kannte eine Zeit, in der ich 18 war, ich konnte auch, wir konnten uns zerstreiten, ich konnte ihm die Wahrheit erzählen und konnte mir Sachen sagen, die er auch an der Co-Trainer nicht sagen würde. In einer anderen Ton. So, ich glaube, für die Kommunikation hat's geholfen.
Jetzt bist du 2019 nach Chicago, du wirst aber nicht in Chicago bleiben. Kann man sagen, du bist aktuell auf Jobsuche?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir verlassen die Bulls nach 5 Jahren. Hier ist es leider in den letzten Jahren, waren die Erwartungen sehr hoch, die wir leider aus diversen Gründen nicht erfüllen könnten. Und ich glaube, dass das für mich auch auf der sportlichen Basis war es auch richtig, eine Änderung zu haben. Sowieso. Das ist natürlich hart für die Familie, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Aber es sind sehr, sehr gute Dinge, dass wir was finden.
Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst weiter als Assistant in der NBA arbeiten. Du kannst vielleicht zurückkommen nach Europa, vielleicht sogar nach Deutschland. Inwieweit das für dich ein Thema ist, kannst du gleich beschreiben. Aber dein Name ist auch in den letzten Jahren hier und da immer mal gefallen, wenn es darum ging, eine Headcoach-Stelle in der NBA neu zu besetzen. Wie bewertest du denn diesbezüglich deine Chancen?
Als Head Coach hier zu arbeiten.
Ja. Weil ich weiß, es ist in den letzten Jahren, also bestimmt 3, 4 Mal, als der Kreis der Aspiranten schon sehr klein war, war dein Name noch auf der Liste.
Ja, ich hatte 3 Interviews mit den Bulls damals, mit den Knicks und mit den Wizards, aber die sind alle 3 Jahre her. Ich glaube, das Wichtigste ist, du musst gewinnen. Du gewinnst, du ein Teil von Gewinn bist, dann hast du die Möglichkeit, dann in diesen Prozess reinzukommen. Ich glaube, dadurch, dass wir das nicht so erfolgreich waren in den letzten paar Jahren, ist das natürlich auch so. Ich glaube, es ist genauso in Deutschland und überall. Wenn du gewinnst, bist du gefragt. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, irgendwo zu finden, wo wir auch helfen können in einem Prozess, um nach oben zu kommen.
Aber Fokus eher auf in der NBA bleiben oder auch offen für eine Rückkehr nach Deutschland bzw. Europa? Weil ich sage mal, in Deutschland kann es ja nicht so viele interessante Clubs für dich geben.
Ich glaube, dass der erste Priorität wäre schon hier in der NBA zu bleiben. Da sind einige Vereine, die noch Entscheidungen treffen müssen. Hoffentlich können wir in diesen Prozess reinkommen und eine gute Stelle finden. Aber das ist schon die Fokus jetzt momentan. Glaube, für mich war ein sportlicher Sinn da, wo mein Herz liegt und auch für meine Familie. Genau so.
Vor gut 10 Jahren, im August 2014, wurdest du Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben eben gehört, eigentlich wolltest du nicht nach Deutschland, bist du nach Deutschland gegangen. Eigentlich wolltest du kein Trainer werden, bist aber Trainer geworden. Wolltest du denn Bundestrainer werden?
Als sie angerufen haben, sofort. Das war, ich glaube, in meiner Laufzeit als Trainer, ich würde sagen, die mit Abstand den meisten Spaß, die ich hatte, waren die größten Herausforderungen und ganz sicher das ist ein anderer Ehr, wenn du eine Nation vertreten darfst. Ja, und das ist eine andere Verantwortung. In der Hinsicht, man spürt das schon. Also, waren 3 richtig schöne Jahre und bin sehr, sehr dankbar für die Zeit.
Hast du denn auch in der Zeit das Gefühl gehabt, dass auch immer alle Spieler Nationalmannschaft spielen wollten? Jetzt hat man ja das Gefühl, dass das ja sehr wichtig ist, für jeden Spieler den Adler auf dem Trikot zu tragen, die Nationalhymne zu hören. Früher war es ja nicht immer so. Wie war das zu der Zeit?
Ja, also sie hatten 5 Trainer in den letzten 5 Jahren, bevor ich gekommen bin. Der Kader war immer im Flux. Also ich glaube, das war die größte Herausforderung, erstmal so eine Gruppe zusammenzubringen, die auch langfristig immer wieder zurückkommen würden. Und Deutschland hat zu dem Zeitpunkt eine Generation von sehr guten jungen Spielern, die zum Glück da gestartet haben und dann über die Jahre immer wieder zurückgekommen sind. Sie haben mehr Zeit da reingesteckt und ihren Sommer dafür geopfert. Und es war sehr schön zu sehen, wie die Jungs gespielt haben in den letzten paar Jahren.
Du hast bei der Nationalmannschaft auch mit Dirk zusammengearbeitet, Nowitzki. Und du bist in der NBA. Gibt es irgendeinen NBA-Spieler, der weniger Allüren hat als Dirk? Oder genauso wenig, sag ich mal.
Ja, nee, Dirk ist, da findest du keine wie Dirk jetzt. Ich habe ihn gecoacht in dem Sommer, bevor ich nach Denver gezogen bin. Er war unglaublich. Ich kann mich daran erinnern, er kam das erste Mal, haben wir uns in Mallorca getroffen. Die ganze Mannschaft da und wir hatten dann zum Mittagessen und Dirk hat mit jedem Einzelnen gesessen und gesprochen und ausgetauscht. Er hat morgens sein Zusatztraining immer gemacht, hat andere Leute mitgenommen, jeden Tag und abends. Also geworfen hat er noch welche dazu geholt. War sehr wichtig für die Jungs, ich glaube auch für die Generation, um zu zeigen, was alles drinsteckt, wenn du richtig gut sein möchtest.
Du hast in der NBA mit vielen Jungs zusammengearbeitet. Wer war der beste Spieler und wer war der talentierteste?
Ja, ich war in seinem Rookie-Jahr, ich war mit Jokic in Denver. Er war wahrscheinlich beides.
Okay.
Der talentierteste und der Beste. Sie hatten weniger Erwartung von ihm. Er hatte, weiß nicht, 15, 20 Kilo abgenommen. Sie hatten keinen G-League-Verein, sonst hat er dort gespielt. Und durch die Saison konntest du sehen, jeden Tag war er irgendwie 20% besser. Es war unglaublich, wie er Informationen, wie seine Lernkurve, wie schnell das war. Habe ich noch nie von einem Spieler gesehen. Also ich würde, das ist eine relativ leichte Frage, glaube ich. Nikola war unglaublich, auch in dem Alter.
Du wirkst ja sehr ruhig, sehr aufgeräumt. Zuletzt in den deutschen Medien warst du Mitte März. Da gab es ein Spiel, Utah Jazz gegen die Bulls, und da war wohl eine Rangelei. Was war denn da eigentlich los? Da war der ruhige Chris Fleming gar nicht mehr so ruhig.
Ja, das war kurz vor Spielende. Unser Spieler DeMar DeRozan ist hart gefoult worden. Also sie wollten einen Foul machen, um die Zeit anzuhalten. Wir führten mit zu dem Punkt, Zeitpunkt, glaube ich, mit 3. Und sie haben DeMar gefoult. Ein Spieler von unserer Bank hat was zu deren Spielern, das war alles sehr nah dran, gesagt. Und dann sind alle aufgestanden, sind deren Spieler rübergekommen. Und unser Spieler, Torrey Craig, der eigentlich das Ding ausgelöst hat, war auf meiner linken Seite. Und dann kam John Collins reingestürmt von Rex. Und am Ende habe ich nur meine Arme dann hochgehoben, um ein Tor hier von John zu trennen. Und bei dem Kontakt ist John ein bisschen ausgerastet. Also an sich war es nicht viel. Als Co-Trainer musst du bist dafür verantwortlich, dass der Bank auf der Bank bleibt. Meistens, wenn sowas passiert, das ist mitten auf dem Spielfeld, das war direkt an der Seitenlinie eigentlich ins Aus sozusagen. Und das hat sehr viel Medien Coverage gebracht, auch ungewollt, aber ich wollte nur zwei große Leute verhindern, dass sie sich gegenseitig schlagen.
Chris, Basketball ist ein ganz wichtiger Teil deines Lebens. Aber welche Interessen hast du sonst noch? Hobbys? Hörst du Musik? Liest du? Schaust du dir gerne Filme an? Treibst du selbst noch Sport? Erzähl mal, was du zum Ausgleich machst, weil dein Job ist ja nun extrem anstrengend.
Ich lese, wenn ich kann, insbesondere wenn die Saison vorbei ist, relativ viel. Ich habe 3 Kinder. Also jetzt, glaube ich, ist der Tag meistens damit gefüllt, dass wir zur Schule bringen, abholen und zu verschiedenen Sport- oder Aktivitäten bringen. Ist der größte Hobby wahrscheinlich, dass ich die Zeit mit denen verbringe, weil es recht knapp ist in der Saison. Ansonsten genieße ich Fitnesstraining zu machen. Also das ist bin relativ alt. Und ich mache ein bisschen im Garten. Seit Covid habe ich pflege ich einen Gemüsegarten jedes Jahr. Das ist mehr ist nicht drin an Hobbys.
Gibt
Ist
es
doch
denn
gut, ist doch
eigentlich
ein
bei
einiges.
euch gutes deutsches Essen noch oft oder mehr so amerikanisches Essen? Oder ist es so eine Mischung?
Ich würde sagen, wir sind sehr dankbar, wenn wir im Sommer zurückkommen und das gute deutsche Küche genießen können. Wir haben eine Nachbar, eine ältere Dame, die ganze alte Rezepte alle machen kann. Und die Kinder freuen sich, dann auch zurückzukommen dafür. Aber ich würde sagen, hier essen wir bunt gemischt, aber sehr, sehr amerikanisch, würde man sagen.
Du bist nicht zusammengebrochen, Stefan. Du hast gut
Bitte?
durchgehalten.
Ich hab durchgehalten, einfach weil es interessant war. Ja, Chris, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und wir wünschen dir und deinen Lieben natürlich, dass ihr in erster Linie gesund bleibt, aber natürlich auch, dass die Jobsuche mit einem Ergebnis endet, das dir gefällt.
Vielen Dank und gute Besserung, Stefan.
Danke, Chris.
Oliver, vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Gleichfalls. Ciao.
Ciao, Chris. Stefan, das war's. Wir können wieder ins Bett gehen. Wir Frühaufsteher. Wir haben es geschafft. Talking Basketball vom Sonnenaufgang in Chicago. War beeindruckend.
Ja, also bis demnächst bei Talking Basketball und macht's gut, alle.
Alles Gute. Ciao.